Willkommen bei EpiFood,
deine Plattform für individuelle Gesundheit.
Wir sind Alex und Feli und unterhalten uns mit Expertinnen und Experten
aus Themengebieten wie Medizin, Naturheilkunde, Hochleistungssport und Ernährungswissenschaften.
Unser Ziel? Dein Leben ein Stückchen gesünder zu machen.
Und jetzt viel Spaß bei deinem Hörgenuss.
Willkommen zu einer neuen Folge EpiFood, Epigenetisch Leben. Unser Podcast hat ja mittlerweile einen anderen Namen, was sehr interessant ist. Ich hoffe, ihr erkennt ihn trotzdem. Es ist unser Expertenwissen, unser Erfahrungs- und ja, Naturheilkunde, Schulmedizin. Ihr wisst, ihr bekommt hier individuelle Informationen. Ein toller Erfahrungsaustausch erwartet euch heute. Wir sprechen über Reizdarm im Alltag und wir haben heute die Kiki bei uns. Kiki, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Carina zu dir sagen soll oder wie dein Instagram-Kanal, Kiki, do you love me? Wie auch immer,
wir bitte nenn mich die ganze Zeit Kiki, do you love me? Das ist cool. Nein, du kannst mich Kiki nennen.
Das ist geil in der Schule, stell mal vor. Bitte nennen Sie mich Kiki, do you love me?
Oh Gott, nee.
Wir kennen uns aus dem Thock, aus dem The House of Kamuschka aus Italien. Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Da wussten wir noch gar nicht, was du machst. Wussten nicht, dass uns tatsächlich was verbindet in Sachen Darmgesundheit. Folgen dir aber mittlerweile fleißig und haben auch, vermittelst alles das, was du machst, mit sehr großem Humor, was ich total toll finde. Was uns sehr gut gefällt, ist auch eine gewisse Art von, wir sagen dazu immer Edutainment. Das ist quasi die Mischung aus so Education und quasi Entertaining, ja, Entertainment. Mhm. Vielleicht ganz interessant, das heißt, man bekommt Informationen, praktische Informationen, die einem vielleicht mal mehr, mal weniger weiterhelfen. Aber im Endeffekt ist der Humor steht ja im Vordergrund und eben die Unterhaltung. Und jetzt gebe ich mal direkt das Wort an dich, dann kannst du dich mal vorstellen.
Ja, vielen Dank für die schöne Einleitung. Ich erinnere mich sehr gern zurück an die Zeit bei The House of Kamuschka, wo wir da in der Küche saßen und euer unfassbar leckeres Essen gegessen haben. Alter Schwede, habt ihr aufgetischt, ey. Und ich weiß, was das Krasseste ist, wo wir gerade noch bei dem Thema sind, bevor ich da gleich einsteige, wer ich bin und was ich habe. ich hatte einfach in der ganzen Woche bei The House keine Darmbeschwerden. Und das ist wirklich unfassbar. Und ich glaube, ein ganz, ganz, ganz großer Teil liegt an eurem Essen, weil mir das sehr gut bekommen ist und auch daran, dass ich absolut keine Zeit hatte, um über irgendwas nachzudenken, was wir da machen, weil unsere Woche da so durchgetaktet war.
Cool zu wissen, weil man muss auch tatsächlich gestehen, es ist ja wirklich, wie du schon sagst, die Woche ist durchgetaktet. Es würde einen tatsächlich überhaupt nicht überraschen, trotz gesundem Essen unter uns, wenn da mal das ein oder andere daneben geht in Sachen Darmgesundheit, weil ja, auch wir stehen uns da teilweise die Füße in den Bauch, weil wir wirklich von früh bis später auf den Beinen sind. Und ich muss da immer, wir haben ja auch mal ein House of Kamuschka in Ibiza gehabt, da muss ich jetzt auch ein Nähkästchen plaudern. Ich sag es dir, ich konnte 4 Tage, glaube ich, nicht aufs Klo gehen und ich habe zu Alex gesagt, mir steht die Kacke bis zu den Ohren. Oh. Also das war überhaupt nicht witzig. Es war auch furchtbar. Alex fand es natürlich total witzig. Ich habe dann wie einen halben Tag lang, glaube ich, nur noch Filterkaffee und grünen Saft getrunken. Habe gesagt, bis jetzt und dann gar nichts mehr, weil es so extrem war. Es war so extrem. Also da kann ich nur sagen, also jeder, der zuhört und sagt, gesunde Ernährung und dann alles wieder Luzi, ist ja doch nicht immer so, ne? Also das ist keine Garantie.
Nee, genau. Und deins ist dann ja genau in die andere Richtung gewesen von dem, was ich immer habe. Ich habe ja, also ich habe seit 10 Jahren einen Reizdarm, sprich täglich Durchfälle und Bauchkrämpfe, die mich plagen. Und dazu kam dann nach, keine Ahnung, ich glaube 4, 5 Jahren oder so eine Angststörung, die dann verbunden ist mit dem Reizdarm. Und darüber spreche ich auf meinem Kanal. Du meintest ja gerade, ich soll mich vorstellen, ich will mich jetzt, du hattest mich das gar nicht jetzt gefragt, aber ich erzähle jetzt einfach mal, wer ich bin und was ich mache. und genau, ich habe schon immer Instagram geliebt und habe schon auch immer so das Potenzial von Instagram geliebt. Also wie das Menschen connectet, wie sich Menschen da verbinden können, das fand ich schon immer super interessant. Und dann habe ich in der Corona-Zeit beschlossen, mich mal nach einer Panikattacke zu filmen, weil ich mir so dachte, ey, ich kann doch nicht die Einzige sein, weil in meinem Umfeld war ich halt komplett die Einzige gefühlt, die das hatte und das hat auch niemand drüber gesprochen. Mhm. Genau, und dann hatte ich mich mal während einer Panikattacke gefilmt und habe darauf so ein krasses Feedback bekommen von vor allem Frauen, denen es ähnlich geht. Und dann habe ich eine Weile darüber gesprochen und irgendwann dachte ich so, irgendwie fühlt sich das falsch an, weil ich nur so einen Teil von mir teile und habe dann eben auch irgendwann über den Reizdarm gesprochen und probiere da, wie du eben schon meintest, mit ganz viel Humor und ja, diese ganze Sache nicht zu ernst zu nehmen, obwohl es eine sehr, sehr ernste Sache ist. Aber mir hilft das im Umgang damit, um mein Schamgefühl zu verlieren und vielleicht kann ich so auch andere Leute inspirieren, dass sie ihr Schamgefühl auch ein bisschen ablegen, was das alles angeht, was die Toilettengänge angeht, Kacken und Furzen angeht. Ja, ich finde, da kann man sehr gut mit Humor arbeiten. Und ja, seitdem, ich glaube, das ist jetzt 2 Jahre oder so her, ich bin so schlecht in Zeiteinschätzung, ich glaube, was sind 2 Jahre, dass ich darüber spreche. Und ja, ich liebe es und ich hoffe,
ja, dass es... Ich glaube, man bekommt es auch mit, wenn man dir folgt. Man sieht, dass du das tatsächlich sehr gerne machst und sehr offen mit dem Thema umgehen kannst auch. Kann ja auch nicht jeder. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall vielen. Ich meine, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, das finde ich ist nämlich auch ein Tabuthema, so Periode, das hat sich ja auch total verändert. Ich weiß noch, wie ich da wirklich so versteckt mit dem OB zur Toilette gelaufen bin. Heute spricht man da Gott sei Dank ganz anders damit, ganz offen damit. Ich empfinde auch es so, dass Männer damit anerkennender umgehen. Also es ist einfach ein Thema, was in der Gesellschaft einfach, ja, wahrscheinlich auch durch Hilfe von Social Media einfach so ein bisschen, ja, besser transportiert wird, was ich super gut finde. Und
ich frage mich aber auch da, sorry, wenn ich dich unterbreche, ich frage mich aber auch da, ob das in unserer Bubble so ist, weil wenn ich jetzt überlege, ich frage mich, ob das jetzt so bei den 15, 14, 15, 16-Jährigen in der Schule auch schon so ist.
Ja, das ist definitiv ein guter Punkt. Es ist ja immer schwierig, outside the Bubble zu denken, ja. Aber am meisten hilft es einem, wenn man dann mit Menschen outside the Bubble mal spricht, merke ich immer, und da hast du wahrscheinlich echt recht. Also wird
aber trotzdem sein. Man sieht aber trotzdem den Trend, dass immer häufiger darüber gesprochen wird und auch mal die unschönen Momente im Leben gezeigt werden. Und das liebe ich.
Ja, es ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, es vereint uns dann irgendwie ein bisschen mehr als Community und man kann einfach besser damit umgehen. Du sprichst ja auch selber über dich als Kackfluencerin, was ich total geil finde. Wie bist du eigentlich auf diesen Namen gekommen?
Meine sehr gute Freundin und heute Managerin, oder was heißt heute Managerin, seit 1,5 Jahren, ist auf die Idee gekommen. Die meinte irgendwann so, ey, du bist keine Influencerin, du bist eine Kackfluencerin. Und dann meinte sie so, oh mein Gott, so kannst du dich nennen. Und dann seitdem bin ich die Kackfluencerin und ich liebe es. Ich influence Menschen dazu, hoffentlich offener mit diesem ganzen Thema umzugehen. I like it.
Ja, ich auch. Ja, Reizdarm im Alltag, unser heutiges Thema ja eben. Schätzungsweise sollen jetzt derzeit in Deutschland circa 11,1 Millionen Menschen betroffen sein, was ziemlich krass ist. Fast jeder siebte deutsche Einwohner wäre das. Ne? Ärzte gehen jetzt auch davon aus, dass das Reizdarmsyndrom an sich unterdiagnostiziert wird. Man weiß vermutlich auch, warum. Ärzte haben teilweise keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Die Diagnose ist auch nicht ganz einfach. Du sprichst also so ein Schicksal an, sage ich jetzt mal, das du mit vielen Menschen teilst. Und da würde mich jetzt tatsächlich interessieren, welche Herausforderungen du täglich hast.
Also erstmal ist es auch, finde ich, für mich jedes Mal wieder schockierend, diese Zahlen zu hören, weil man halt wirklich, oder ich halt wirklich, und ich weiß, dass viele anderen Menschen das ähnlich geht, wirklich jahrelang gedacht habe, dass ich damit allein bin. Und das dann auch immer so in Zahlen zu hören, ist einfach so krass. Und ich glaube auch, dass es unterdiagnostiziert ist, liegt auch ganz oft daran, dass sich Menschen einfach wirklich sehr dafür schämen. Und da kriege ich auch täglich Nachrichten, dass sie sich schämen, zum Arzt zu gehen, weil es eben so ein schambehaftetes Thema ist. Und einige, und mich da auch inbegriffen, Menschen da so Probleme haben, offen drüber zu sprechen. Und das ist halt echt gefährlich, weil bei einer Diagnose von einem Reizdarm ist es eben nicht, dass man einen Test macht. Und also ein Reizdarm ist eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, man muss erstmal ganz viele andere Tests machen, um dann letztendlich die Reizdarmdiagnose zu bekommen. Das heißt, wenn man nicht zum Arzt geht, kann es halt auch was ganz Schlimmes anderes sein. Und das sollte man immer abklären lassen. Es gibt 2 verschiedene Arten vom Reizdarm oder 3. Einmal den Typ Durchfall, den Typ Verstopfung und derjenige, der beides hat. Und ich bin eindeutig Team Durchfall. Das heißt, meine Tage sind geprägt von langen Toilettengängen, von ganz dollen Krämpfen. Also ich bekomme von jetzt auf gleich Krämpfe, muss dann sofort auf Toilette und brauche eine Toilette im unmittelbaren Umfeld und sitze dann da 10 Minuten mit starken, starken, starken Krämpfen, manchmal auch länger, und Durchfall. Und da kann man sich vorstellen, dass es im Alltag nicht einfach ist, immer eine Toilette um einen herum zu haben und immer die Möglichkeit zu haben, auf Toilette zu gehen, weil das ist einfach nicht der Fall. Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich Bus fahre, wenn ich Bahn fahre, wenn ich fliege, wenn ich mich irgendwo in einem Café treffe, wenn ich im Restaurant bin, dann sehe ich mich immer dieser Herausforderung, dass ich sofort eine Toilette finden muss und krass über meinen Schatten springen muss. Ich meine, ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass man am liebsten wahrscheinlich zu Hause auf dem Klo sitzt, in Ruhe sein Geschäft tätigen kann. Und ja, genau, das sind so meine Herausforderungen. Also alles in meinem Kopf dreht sich um das Klo.
Das kann ich total nachvollziehen. Bei mir ist so, wenn ich aufgeregt bin, also ich bin so eher der Typ, ich habe so beides, Verstopfung und Durchfall. Und da muss ich, also das ist teilweise eine echte Herausforderung, wenn du dann auf einmal, ich war mal auf einem Festival, dann sind wir beim Franzosen essen gegangen. Ich sage dir, seitdem, jedes Mal, wenn ich irgendwo anders hingehe, ich sage, Franzosen gehe ich nicht mehr hin. Es war natürlich Butter en masse. Es war ja meinetwegen alles schön und gut. Aber danach sind wir auf dieses Festival gefahren. Und seitdem ist Festival für mich eh ein schwieriges Thema, weil du hast ja ellenlang keine Toiletten. Und wenn du eine Toilette hast, brauchen wir jetzt nicht reden, wissen wir, wie die aussieht. Aber ich sag's dir, ich saß im Taxi. Ich habe gedacht, ich bin aus dem Taxi ausgestiegen. Ich bin gerannt. Und diese Toilette war natürlich voll bis oben hin. Ich sag's dir, es war so egal. Weil für mich war das wie die Oase in der Wüste. Weil es war so schlimm. Ich weiß nicht,
was du meinst. Man verliert, finde ich, auch voll dieses Gefühl für Ekel in dem Moment. Also mir ist das dann, also natürlich ist es jetzt nicht so schön, da auf so ein vollgeschissenes Dixi-Klo zu gehen, aber man verliert das so. Man denkt sich so, ich habe keine Wahl. Entweder ich kacke mir jetzt hier in die Hose oder ich muss jetzt Zähne zusammenbeißen und da einmal durch.
Richtig, und ich hatte faktisch keine andere Hose vorbei. Wir sind da noch extra hingeflogen und eigentlich in der Früh wieder zurück. Deswegen, ich hatte nicht mal Wechselklamotten dabei. Wie hätte ich das gemacht? Also es war wirklich, aber da merkt man immer, Alex und ich lachen da auch immer so, weil wir mal sagen, eigentlich total interessant, wie auf einmal alles andere unwichtig erscheint in diesem Moment.
Es ist wirklich so. Es ist halt so, der Körper ist im Kampfmodus. Also man ist wirklich so am Kämpfen gegen sich selbst und gegen seine Körperflüssigkeiten, wahrscheinlich genau. Flüssigkeiten, wenn es so schnell gehen muss.
Ja.
Und ja, das ist Hardcore.
Jetzt sind da tatsächlich auch Symptome mit dem Reizdarm verbunden, die man jetzt so nicht auf dem Schirm hat. Und da sind wir jetzt so in unserem Aufgabengebiet, so Vagusnerv, Darm, Hirnachse. Jetzt ist ja auch so, dass du gesagt hast, dass du mit Angststörungen, also man kann das ja tatsächlich sehr gut verbinden, diese zwei, weil ja man ist erst nicht so lange her drauf gekommen, dass die Verbindung wahnsinnig stark ist von Darm und Hirn. Das heißt, wenn man, und bei mir ist es tatsächlich auch so, wenn ich in der Früh aufgeregt bin, und ich bin ein Kaffeetrinker tatsächlich, ja, aber wenn ich dann einen kleinen Schluck Kaffee trinke, ciao. Also nee, es geht nicht. Also das ist bei mir wirklich, wenn du dann auch noch dran denkst, also ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr interessantes Thema, so aufregend, auch diese Schmetterlinge im Bauch, kennt man vielleicht auch, also die positive Geschichte davon, wie sehr der Darm teilweise auch so Bauchentscheidungen, ja, der ist teilweise schneller als unser Gehirn. Also richtig, richtig interessant. Und ist es bei dir so, dass du hast vorhin auch gesagt, mit den Angststörungen, würdest du sagen, das hat eine Verbindung, das beeinflusst sich gegenseitig oder ist es komplett auseinandergerissen?
Oh Gott, es beeinflusst sich so doll. Also bei mir hat sich die Angststörung entwickelt, weil ich mich halt so wenig auf meinen Körper verlassen kann. Ich habe kein Vertrauen in meinem Körper. Also der macht so crazy Sachen von jetzt auf gleich. Manchmal ist so auf Hochtouren, was die Verdauung angeht. Und dadurch habe ich dann die Angststörung entwickelt. Und ich merke das auch, dass wenn ich nervös bin vor Terminen, wenn ich davor bin, mich irgendwie zu treffen, eine Herausforderung mich stelle, dann hänge ich auf Klo und habe davor Ängste und also ich habe das mit Panikattacken, die kommen nicht mehr so häufig, aber sind trotzdem noch da und da sieht man dann, also direkt danach hänge ich auch immer auf Toilette, also das hängt alles so krass miteinander zusammen und gerade bei Angstsymptomen oder Paniksymptomen passiert ja auch wirklich was im Körper, also der Körper denkt dann ja wirklich, ich habe schon so oft gehört, du denkst dir das aus. Nein, ich denke mir das nicht aus, ich spüre das ja wirklich. Also der Körper denkt in dem Moment, man ist in einer Gefahrensituation, hinter einem steht ein Bär und reagiert dann dementsprechend. Das heißt, es wird Blut in die Muskeln gepumpt, deswegen fühlt sich alle, also man kriegt Schnappatmung bzw. Herzrasen und subjektive Schnappatmung, sage ich jetzt immer, weil das Schnappatmung ist nochmal was anderes. Und der Körper denkt wirklich, ich muss jetzt vor diesem Bären wegrennen. Und der Bär in meinem Fall ist dann halt leider eine Busfahrt, ein Kinobesuch, ein Event, was weiß ich, ein Flug. Manchmal eine Busfahrt auch schon, wenn ich zu Hause alleine bin. Ein Bär, also die Angst auch manchmal, wenn ich zu Hause alleine bin, weil ich mich halt nicht auf meinen Körper verlassen kann. Weil ich denke mir immer, mein Körper zieht mir jetzt wieder einen Strich durch die Rechnung und raste komplett aus. Was, wenn du hier umkippst? Was, wenn du dann keine Hilfe bekommst? Und das ist wirklich anstrengend und es hängt halt aber auch doll mit dem Darm zusammen, weil ich dann halt immer direkt wieder auf Klo hänge. Henne oder Ei, werde ich auch ganz oft gefragt, was war zuerst da? Es war eindeutig zuerst der Reizdarm da. Da habe ich dann über 3, 4, 5 Jahre immer wieder die Erfahrung gemacht, dass mein Körper halt einfach nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Und deswegen hat sich diese Angst dann ausgeweitet, nicht nur auf den Darm, sondern allgemein auf alles. Deswegen, also zuerst war bei mir der Reizdarm da, dann kam die Angststörung nach und nach. Und selbst wenn mein Reizdarm jetzt von heute auf morgen weg wäre, hätte ich diese Angststörung trotzdem noch und müsste erstmal wieder lernen, mich mir zu vertrauen, meinem Körper zu vertrauen, lernen, wieder so normale alltägliche Sachen zu machen, weil das Gehirn da leider ganz blöd funktioniert, dass es sich halt blöde Erfahrungen dann abspeichert, wenn man das an einem Ort hatte.
Ja, vor allem, was du erzählst, ist ja tatsächlich ein Teufelskreis, ne? Und man muss ja auch, interessanterweise, man weiß bis heute nicht, wie sich die Darmperistaltik bewegt. Also die bewegt sich so unterschiedlich und so willkürlich, dass wir bis heute nicht wissen, wie es funktioniert. Deswegen sind ja auch viele Darmerkrankungen teilweise echt so Symptome. Also man kann Symptome vielleicht ein bisschen lindern, aber Darmerkrankungen sind ja tatsächlich noch ein wahnsinnig sensibles Thema, auch in der Schulmedizin.
Ja, total. Das merkt man ja auch immer wieder. Also wie oft ich von Ärzten gehört habe, wir können leider nichts mehr tun, wir wissen nicht, was wir machen sollen. So, wir sind auch am Ende unseres Wissens. Und dann steht man da allein und denkt sich, wow, also mir kann ja niemand helfen. Überall hört man immer nur, ja, es ist in einem Jahr wieder weg, es ist alles gut, einfach das Leben normal weiterleben, wo ich mir auch so denke, würdest du einem Menschen, der einen Magen-Darm-Virus hat, sagen, lebe dein Leben normal weiter? Also wie soll ich mein Leben weiterleben? So, es geht nicht.
Ja, ich muss sagen, ich habe das letzte Mal das Allerschlimmste von einem Arzt irgendwie so. Da habe ich mir gedacht, das ist das, was ich nie wieder von einem Arzt hören möchte. Ich hatte einen Ohreninfekt und der war total schlimm und der ging über eine Woche lang nicht weg. Also ich hatte das eine Woche lang super extrem und mir musste auch das Trommelfell aufgestochen werden. Und der saß tatsächlich täglich vor mir und hat einfach nur gesagt, es tut ihm leid. Und glaub mir, das ist das Allerletzte, was du hören willst von einem Arzt.
Total.
Wirklich, also das hat die Situation so ausweglos gemacht für mich. Also toll, 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 es ist alles wieder gut. Die Schäden sind jetzt noch da, aber die gehen auch wieder weg. Ich bin wieder alles fein. Aber da dachte ich mir auch, wow, ich hätte nicht gedacht, dass dieses es tut mir leid mal mich so belasten würde. Ja.
Ich weiß genau, was du meinst.
Echt nachvollziehen, dieses, dass jemand, wo du irgendwie mit Vertrauen hingehst, wo du sagst, der hat jetzt eine Expertise, diese Person hilft mir und dann kommen eben ja diese Antworten, die einem überhaupt nicht weiterhelfen. Das ist natürlich ein super Downer. Ja.
Ja.
Wo ich auch bei meiner nächsten Frage bin, nämlich den psychischen Herausforderungen, und die sind absolut nervenzehrend. Und da würde mich interessieren, ob du da gewisse Lösungen oder Umgangsarten für dich gefunden hast, wie du den Alltag mit Reizdarm überstehst oder die dir helfen können, wo du sagst, hey, das sind Sachen, wo ich sage, das ist vielleicht auch so eine sichere Zone oder so?
Also eine sichere Zone habe ich auf jeden Fall nicht und ich habe auch leider bis heute keine Tipps oder nichts, was mir gegen die Symptome selbst hilft. Also jetzt, wenn die Krämpfe da sind, dann sind sie da und dann muss ich auf Toilette. Was mir geholfen hat, ist der allgemeine Umgang damit, also dass ich halt mich traue, viel offener darüber zu sprechen, dass ich mich traue, meine Bedürfnisse, meine Grenzen anzusprechen, zu sagen, wenn es mir nicht gut geht und mich dann, und das fällt mir immer noch manchmal schwer, aber es ist auf jeden Fall schon viel besser geworden, dann halt auf Toilette zu trauen und dann da mal eine halbe Stunde zu sitzen und im Zweifel dann nochmal zu gehen. Auch wenn man dann wieder die Situation unterbrechen muss, wenn man mit Freunden ist oder sowas, das ist super unangenehm. Früher habe ich deswegen alles vermieden, also ich habe wirklich alles vermieden und heute habe ich es dann geschafft, mich nicht mehr so einschränken zu lassen. Sowas zum Beispiel bei The House of Komuschka, das wäre nicht denkbar gewesen vor anderthalb Jahren oder so. Und das ging halt auch nur, weil ich so offen damit umgegangen bin, weil ich den VeranstalterInnen da ganz klar meine Grenzen gesagt habe, ganz klar gesagt habe, eine Bootstour kommt für mich einfach nicht in Frage, weil ich würde darauf mir in die Hose kacken und sonst was. Also da, wenn man so offen damit umgeht und halt auch so ehrlich ist und so klar kommuniziert, was beim los ist, reagieren die Menschen auch meist sehr sensibel darauf. Also ich kann an der Hand abzählen, wenn ich wirklich mal gesagt habe, so ey, das ist mir gerade zu viel, dass da irgendwie Menschen blöd reagiert haben. Und das ist mein Haupttipp Nummer eins, dass man wirklich sich traut, offen darüber zu sprechen, weil bei den Symptomen an sich hat mir persönlich, ich habe schon so viel gemacht, ich habe so viele Ernährungsweisen ausprobiert, so viel weggelassen, so viel eliminiert, so viel Nahrungsergänzungsmittel und Probiotika und Aufbaukuren und was weiß ich gemacht. Es hat mir literally nichts geholfen, außer die Low-Food-Map-Diät zu machen, aber die kann man halt auch nicht andauernd machen.
Du sagst es, genau, weil die führt ja direkt fast in eine Essstörung. Das ist ja, da kannst du ja fast gar nichts mehr essen. Das finde ich auch sehr bedenklich. Sagen ja auch Darmspezialisten, für eine kurze Zeit ja, aber auf die lange Sicht keine Chance.
Ja, total. Also für die kurze Zeit kann ich es wirklich empfehlen, auch an Menschen, die hier gerade zuhören, die das noch nicht probiert haben mit einem Reizdarm. Da kriegt man, oder bei mir war es jedenfalls und bei vielen Leuten, ich lese es ganz oft, dass die echt hilft, dass da einmal quasi Ruhe in den Darm kommt und dass man da aber das auch mit einer Ernährungsberaterin oder einem Ernährungsberater an der Seite macht, weil, wie du schon meintest, es kann ganz schnell abdriften in so ein essgestörtes Verhalten, dass man sich dann nicht mehr traut, andere Lebensmittel zu essen, weil da kriegt man halt eben nicht alle Nährstoffe und alles, was man braucht für eine gesunde Ernährung. Genau, dass man das mit einem Spezialisten oder so an der Seite vielleicht dann macht.
Ja, jetzt bekommst du sicher täglich Nachrichten mit Wunder, also wir ja auch, by the way, ne? Wunderheilmitteln sowie Coaching-Vorschläge. Also wir kennen das. Wie gesagt, The Magic Pill. Vorhin, vor unserem Call, habe ich wieder eine E-Mail aufgemacht, habe ich mir wieder gedacht, genau, ja. Wie gehst du jetzt damit um? Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie genervt bist du mittlerweile?
100. Also ich muss wirklich sagen, dass mich, also es gibt solche und solche Nachrichten. Die einen Nachrichten, wo ich auf einer Skala von 100 bin, sind bei Wunderheilmitteln, die mir diese Leute verkaufen wollen. Also da gibt es, ich nenne jetzt keine Marken, da gibt es ganz schön viele Marken, die täglich lese ich Nachrichten von denen, die in meine DMs leiden und sagen, boah, ich habe dieses, das musst du in deinen Joghurt mischen oder das und das und dann wird dein Reizdarm geheilt und die machen halt Heilversprechungen. Die sagen, ich habe 10 Leute in meiner Gruppe, die einen Reizdarm haben, die haben jetzt einen geheilten Reizdarm, die haben gar keine Beschwerden mehr und das finde ich so falsch und das macht mich so wütend. Und wenn man dann halt mal so ein bisschen nachfragt, ne, manchmal bin ich dann auch so ein bisschen, dann meinst du, ja, erzähl doch mal. So, und die haben keine Ahnung von irgendwas. Das sind einfach Sätze, die denen von ihren Vorgesetzten gesagt werden, die verwenden sollen. Das ist so ein Schwachsinn. Und das Schlimme ist, dass die so penetrant sind und beispielsweise auch, ich habe eine Facebook-Gruppe mit Reizdarm-Patientinnen, die sich da austauschen können. Da sind fast über 2000 Menschen und die kommen in diese Gruppe, posten das und ich weiß halt, dass wenn man krank ist und wenn man diese Beschwerden hat, dass man sich an jedem Streichholz oder wie nennt man das, an jedem Strohhalm.
Ja, natürlich. Zieht. Klar, es ist ein wahnsinnig sensibles Thema. Natürlich, ja. Ich kenne das auch noch mit Haut. Bei Haut ist es genau das Gleiche, was wir auch teilweise bekommen, die auch Alex und ich teilweise durchgemacht haben, was du dafür Geld lässt. Wow.
Das ist so brutal, wirklich. Und auf der anderen Seite, also das ist einmal, das ist dieses Extreme, wo ich wirklich auch mittlerweile sauer werde, wenn ich das lese und mich auch zusammenreißen muss, da nicht eine Nachricht hinzuballern, sondern einfach zu blockieren oder die zu löschen. Und das andere ist halt aus meiner Community Ratschläge. Und da muss ich auch sagen, dass mich das auch manchmal stört, weil es halt super unsensibel manchmal ist. Also ich finde, das ist so ein sensibles Thema und man muss da ganz vorsichtig, auch wenn ich in meiner Story darüber spreche, ich passe so doll auf, was ich sage und ich sage 300 Mal, es hilft mir, das heißt nicht, dass es dir helfen muss, weil es dieses krasse Hoffnungsthema halt ist, dass man die ganze Zeit immer denkt, ah, vielleicht, wenn ich das jetzt mache, dann wird es bei mir auch besser, boom, wieder enttäuscht. Wenn ich das jetzt mache, dann wird es bei mir auch besser, boom, wieder enttäuscht. Und das ist so ein Rollercoaster an Emotionen, die echt ultra anstrengend sind, dass ich da super vorsichtig bin mit Ratschlägen von mir und mir auch manchmal wünschen würde, dass andere Menschen damit ein bisschen sensibler umgehen würden, weil es ist halt auch so, dass wenn ich ein Essen poste oder sowas, dass dann jemand schreibt, boah, wenn ich das essen würde, ich würde so explodieren und wie kannst du das essen? Oder wenn ich mit meiner Angststörung, vorhin habe ich eine Story gepostet, wie ich auf dem Markt war, dann kriege ich direkt wieder 5 Nachrichten, boah, ey, ich könnte das gar nicht, ich würde so Angst kriegen. Und ich bin halt auch krank. Also ich habe ja auch diese Krankheiten. Das prallt nicht alles an mir ab, das beeinflusst mich unterbewusst. Und da muss ich schon aufpassen, das habe ich mittlerweile sehr gut raus, ich muss schon aufpassen, dass ich mich ein bisschen davon distanziere.
Ja, ist auch gut so. Wir bekommen ja auch ähnliche Tipps hier auch immer ganz gern, auch wenn wir dann zum Beispiel auch ganz witzige Beispiele wie du postest in der Früh ein Porridge und dann hast du da Früchte drauf, dann kommt ellenlange Nachricht, warum du Früchte als erstes essen solltest. Sag ich auch immer, ja, mir tut's gut, ich möchte das. Wenn du das anders möchtest, dann ist es auch super, weil deswegen ist Gesundheit so wahnsinnig individuell und das ist ja auch das Schöne daran. Ja, man macht halt Vorschläge. Bei uns ist ja auch, sagen wir immer, hey, wir arbeiten ja gerade an unserer Rezepte-App und die versuchen wir so wahnsinnig individuell zu gestalten, also so nach und nach, dass sie immer mehr Individualität reinbekommt, weil eben alleine Alex und ich sind ja schon so unterschiedlich und wir machen Epifood seit fast 9 Jahren zusammen, ja. Und da sagen wir auch immer, wir kommen auch geraten dann auch immer aneinander, ja, das verträgst du, aber das verträg ich nicht. Und wir versuchen das tatsächlich auch so zu transportieren, weil, ja, wie du sagst, es ist ein sensibles Thema, weil eben, wenn der Leidensdruck hoch ist, bist du halt gewillt, sehr viel auszuprobieren und ja, man möchte halt auch nicht irgendwie dastehen. Alex und ich hatten das beide schon. Ich habe mal ein halbes Jahr lang auch wahnsinnig Darmprobleme gehabt. Also so schlimm, so, so schlimm wirklich. Mein Leben war eingeschränkt. Ich konnte nicht mehr wirklich schlafen. Das war Horror. Also ich brauche jetzt gar nicht sprechen von, auch mit einem Partner, weißt du? Also es sind ja wirklich auch Themen, wo ich sage, hey, okay, da musst du echt können damit, ja. Also ich war auch da echt an einem halben Nervenzusammenbruch und dann probierst du auch alles. Und das Schlimme war, wir vorhin auch darüber gesprochen haben, du kriegst echt Angst vor Lebensmitteln teilweise. Und das ist echt, also ich hatte dann echt zu viel, das sind Fear Foods, nennt man das ja in der Ernährungspsychologie. Sagt mir auch, gut, den fasst man dann gar nicht mehr an und irgendwann bist du dann nur noch vor deinem Teller Reis. Und das ist natürlich so das absolute, da weißt du, jetzt geht's nicht mehr weiter so.
Ja, ja, absolut. Total. Ja. Bei mir war es richtig lang, dass ich mir so Allergien eingebildet habe. Und weil mein Darm dann halt vielleicht einmal darauf reagiert hat und beispielsweise so bei Lachs ist es so, bei Garnelen, weil dann denke ich immer direkt so, vielleicht habe ich da auch eine Allergie gegen und dann esse ich es halt gar nicht mehr. Das habe ich bei richtig vielen Lebensmitteln so und da arbeite ich jetzt auch in der Therapie dran, dass ich halt differenzieren muss, ob es mal mein Darm nicht gut drauf reagiert oder manchmal kriege ich dann so Pusteln am Mund oder sowas. Aber halt durch die Schmerzen und ich denke dann halt immer sofort, dass ich allergisch auf etwas reagiere und lasse das dann weg. Und das ist halt, das schränkt mich voll ein und das nervt mich richtig doll. Und da möchte ich jetzt wieder dran arbeiten, dass ich dann herausfinde, so okay, war es jetzt einfach nur, weil du einfach wieder deinen Reizdarm hattest oder lag es wirklich an dem Lebensmittel, weil du das nicht verträgst?
Ja, das ist auf jeden Fall etwas, wo man echt mit sich arbeiten muss und das über einen langen Zeitraum, das wollen ja immer Menschen nicht, ne? Über langen Zeitraum vieles öfters auszuprobieren, ist ja auch immer schwierig. Und apropos ausprobieren, zu welchem Entschluss bist du gekommen, als du gesagt hast, Stuhlanalyse, Ärzte, was hast du gemacht, was würdest du Menschen raten? Du hast vorhin schon gesagt, bestenfalls abklären lassen, was waren da deine ersten Anlaufstellen, wo du gesagt hast, das hat dir was gebracht und vielleicht auch, welche Ärzte, wo du gesagt hast, nee, das hat mir jetzt gar nichts gebracht?
Also erstmal auf jeden Fall zum Hausarzt und sich eine Überweisung holen zu einem Gastroenterologen oder zu einer Gastroenterologin und sich da auf den Kopf stellen lassen. Und mit auf den Kopf stellen meine ich Blutuntersuchungen, Stuhluntersuchungen, dann gegebenenfalls im nächsten Schritt Atemtests machen, um zu gucken, ob man auf Fructose, Sorbit, Laktose reagiert. Ich hatte noch MRT, so ein CT hieß das, glaube ich, Scan. Was habe ich noch alles gemacht? Noch einige Tests, so Allergietests und sowas. Da wird man einmal komplett auf den Kopf gestellt. Und ich hatte auch 2 Magen-Darm-Spiegelungen. Und wenn halt immer alles negativ ist, dann kommt man erst zur Diagnose Reizdarm. Bis dahin können es halt auch wirklich noch andere schlimme Krankheiten sein, die man ganz anders behandeln muss. Weil bei einem Reizdarm, das ist das Gute in Anführungszeichen, das ist nicht sowas wie Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa oder so, wo es auch wirklich lebensgefährlich ist, sondern... Ja. Ein Reizdarm, ja, der tut im Endeffekt nichts Schlimmes für den Rest des Körpers. jetzt es wirklich bedrohlich ist, du weißt, was ich meine.
Ja.
Und das auf jeden Fall abklären lassen. Auf jeden Fall. Und auch nicht aufgeben. Ich meine, wie oft habe ich gehört, so, ich kann nichts mehr für dich tun und dann aktiv nachfragen. So, ja, ich habe hier nochmal gelesen, man sagt, chronisch kranke Menschen sind ja die besten Ärztinnen eigentlich, weil die viel mehr, die recherchieren den ganzen Tag.
Das stimmt. Das kann ich so unterschreiben. Ich habe mit einer Freundin hier eine Podcast-Folge aufgenommen. Die ist auf Social Media nicht so aktiv, aber ich habe sie nach einem Jahr mal dazu gebracht, eine Aufnahme über ihre darmentzündliche Erkrankung Morbus Crohn aufzunehmen. Und die hatte Tipps rausgehauen, die natürlich für sie funktionieren, auch immer großes. Das haben wir auch öfters in dem Podcast so erwähnt. Aber wo du sagst, wow, was für Erfahrungen du gemacht hast, ja, was für Wissen du angehäuft hast über jeglichstes, muss ich auch sagen, auch über, was wir auch halt schon hatten, wir hatten auch zum Beispiel orale Nickelallergie hier schon mal im Podcast, auch etwas, von was ich davor, glaube mir, Kiki, noch nie gehört habe, und die hat uns da Erfahrungen geteilt, die hat da eine Community aufgebaut auch, also da gebe ich dir total recht, kann ich so absolut unterschreiben, diese Erfahrungen, ja, die können Gold wert sein für einen. Und diese Menschen sind tatsächlich ja auch sensibel gegenüber anderen Leidgenossinnen, weil sie eben wissen, ne, die wissen, was durchgemacht wurde.
Ja, ja, total. Absolut.
Ja, ich möchte jetzt zu einem privateren Thema kommen. Ein Thema, was, ich glaube, das wirst du tatsächlich öfters gefragt. Du wohnst ja faktisch mit deinem Freund zusammen. Ja? Jetzt ist das Thema Kacken ja leider vielerorts, vielerseits, wie du schon sagst, wir sind in der Bubble, schon so ein Tabuthema. Und wie hast du das jetzt gelöst? Oder hast du jetzt irgendwelche Tipps für Betroffene zu sagen, hey, guck mal, das ist so wichtig. Ich denke jetzt auch gerade wieder an die Alex, die ist gerade verreist mit ihrem Freund, die hat auch wieder über das in der Story gesprochen. Dieses Thema sollte kein Tabuthema sein. Aber hast du da uns Tipps, wie du an dieses Thema rangegangen bist? Oder war das für dich von Anfang an sowieso clear?
Oh Gott, nein, es war so ein Struggle am Anfang, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich hatte zwei feste Beziehungen bis jetzt und mit beiden Beziehungen war es am Anfang so, so anstrengend. Man hat, also ich glaube schon in Menschen mit einem gesunden Darm in der Anfangsphase, selbst da kommt es irgendwann zu dem Punkt, wo man so denkt, oh nein, jetzt wird's peinlich, weil irgendwann muss der Mensch halt einfach auf Klo. Und ja, das war am Anfang super schwierig. Also ich konnte dann auch da immer nicht auf Toilette, bin dann immer in Windeseile nach Hause gefahren, bin da dann auf Klo gegangen, mit zusammengeknüpften Arschbacken. Oh, und irgendwann war das halt irgendwie einfach nicht mehr tragbar. Und dann meinte meine Mutter auch so, du musst ihm das jetzt mal erzählen. Und dann habe ich ihm über den Reizdarm erzählt und danach hat sich ein bisschen was geändert, aber auch noch nicht so viel, was mein Schamgefühl angeht. Er hat super reagiert, aber dafür braucht es einfach Zeit, dass man wirklich entspannt um einen Menschen ist. Und ich denke mir und ich sage mir immer, dafür, dass es entspannt ist, braucht es bestimmte Erfahrungen, die nicht entspannt waren. Also dafür braucht es mal die Erfahrung, dass er mitbekommt, wie ich auf Klo rennen muss. Dafür braucht es die Erfahrung, dass er mir eine Wärmflasche auf Klo bringen muss. Und ja, das, also es wird meiner Meinung nach am ehesten entspannt, wenn man halt wirklich über seinen Schatten springt und mal diese blöden, im wahrsten Sinne des Wortes, Scheißerfahrungen gemeinsam durchläuft. Und das merke ich nicht nur in meiner Beziehung, sondern auch in allen Freundschaften. Also bei allen Freundinnen und Freunden, mit denen ich diese Scheißmomente hatte, bin ich entspannt. Und jedes Mal, wenn ich diese Scheißmomente noch nicht erlebt habe mit der Person, bin ich super unentspannt. Und das braucht erstmal so ein bisschen, ja, dieses Antasten an dieses Thema. Und dann wird es immer entspannter. Und heute, wir kacken mit offener Tür voreinander, wir reden über die Konsistenz unseres Stuhlgangs, weil es für uns einfach so normal ist und so doll zu unserem Leben dazugehört durch mich. Das ist einfach das Normalste, Menschlichste der Welt, als würden wir Zähne putzen.
Habt ihr aber auch recht, weil da muss ich jetzt mal sagen, die Stuhlkonsistenz, Freunde, hört zu, ist wirklich, es gibt nichts, was du täglich überprüfen kannst, also deine Gesundheit, wie halt eben dein Stuhlgang. Also wenn du halt merkst, man sollte halt nun mal täglich aufs Klo gehen, das tut nicht jeder. Wie man, welche Form und so weiter, das ist tatsächlich wahnsinnig wichtig und es ist so interessant, weil wir können ja nicht täglich in uns reinschauen, aber das ist tatsächlich etwas, wo wir uns dran hangeln können und auch sehen, okay, gestern, das war jetzt nicht so gut oder vielleicht geht mir gerade auch was zu Herzen. Also es gibt jetzt ganz, ganz, ganz verschiedene Dinge, die sozusagen den Stuhlgang beeinflussen. Ich finde das auch ein super interessantes Thema. Männer sind da ja irgendwie von, ich weiß es nicht, wieso, von Geburt an irgendwie offen gegenüber diesem Thema. Für die ist Kacken total der Stolz. Die sitzen da schön mal 60 Minuten auf der Toilette und schicken sich teilweise Fotos. Ich kenne das doch aus dem Teenie-Alter. Na wirklich, die haben sich ja dann immer Fotos geschickt. Da habe ich mir gedacht, Wahnsinn. Ja. Irgendwie interessant, ja. Wie kommt das? Ja, es muss doch rein intuitiv sein.
Ja, es liegt halt an der Sozialisierung einfach, ne, weil das Bild leider ja noch sehr doll an Rollenbilder gedacht wird und das Bild der rein schönen, sexy, gesunden Frau, die meine Kinder zur Welt bringt, ist halt leider, wird schon sehr, sehr früh eingeprägt durch Medien, durch Filme, durch Bücher und was weiß ich. Und ja, das wird uns als Kindern schon eingeprägt und deswegen habe ich ja beispielsweise auch so oder und viele Frauen auch einfach Probleme darüber zu sprechen, weil es halt so ein Tabuthema ist, weil, und das merke ich auch in den Hate-Kommentaren, die ich bekomme, und ich bekomme wirklich wenig Hate-Kommentare, wenn ein Reel aber mal viral geht, ein Video oder so meine Bubble verlässt, sind es Kommentare von Männern, die dann da schreiben, was, Frauen kacken, bah, so eine wunderschöne Frau, und dann spricht sie übers Kacken, das macht das ganze Bild kaputt. Ich habe solche schrecklichen Sätze gelesen, wo ich mir so denke, ah, deswegen mache ich das, was ich mache, damit das auch mal bei diesen Menschen ankommt, dass die armen Partnerinnen dieser Person, die tun mir so leid, das muss ja so anstrengend sein, mit so einem Menschen zu leben, weil man sich da die ganze Zeit, keine Ahnung, es geht nicht mehr.
Nee, da hast du ja recht. Also wahrscheinlich ist es auch nur ein kleines Bild, was das Große zeichnet. Ja, also es ist nur eine kleine Ecke, die du siehst. Da hängt wahrscheinlich noch ganz viel mehr dran. Ja, also ist ja echt ein Problem. Ja, und deswegen natürlich auch schön, dass dieses Problem wirklich, dass da Aufklärung gibt, weil es eben unfassbar wichtig ist. Ja, jetzt bringst du bald sogar ein Buch raus. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Jetzt würde mich interessieren, was erwartet uns in diesem Buch?
Ach, sehr gern spreche ich darüber. Also genau, das Buch heißt Scheißangst und das kommt im Juli raus. Das ist jetzt schon vorbestellbar auf Thalia oder Amazon oder wo auch immer. Und ich habe mir, meine Schwägerin, die Frau meines Bruders, ist Ärztin und sie hat sich auf diesen ganzen Darmbereich spezialisiert. Durch mich und auch mein Bruder hat auch ein paar Darmbeschwerden und deswegen war das schon immer ihre Passion. Und dann haben wir uns schon immer gesagt, boah, wir müssen unsere Kräfte irgendwie zusammenbringen, weil das wäre so ein guter Mix, weil sowas gibt es halt einfach noch nicht. Weil es gibt ganz viele Ratgeber und Lektüre aus dem medizinischen Bereich oder im Bereich Kochen oder was weiß ich. Aber es gibt, oder ich habe auf jeden Fall noch kein Buch entdeckt, wo jemand wirklich aus der Hose raus erzählt und berichtet in Kombination mit der medizinischen Einordnung. Und genau das wollten wir machen. Ich habe meinen Teil über mein Leben geschrieben, wie mich das beeinflusst, wie das alles dazu gekommen ist, durch diesen ganzen diagnostischen Part, durch die Höhen und Tiefen, durch die Tränen und die Hoffnung, durch Beziehungsdramen, durch Freundschaftsdramen aufgrund dieser ganzen Geschichte, durch Lügen und tiefgründigen Gesprächen. Und genau, das habe ich alles in meinem Teil niedergeschrieben. Und meine Schwägerin und Ärztin hat dies alles dann medizinisch eingeordnet. Und da war mir ganz wichtig, weil ich habe ihr auch gesagt, ich meinte, ich habe so viele Ratgeber gelesen. Und dann lese ich das Buch zu Ende, klappst du und denke mir so, boah, ich habe keine Ahnung, was die mir jetzt damit sagen wollten. Und genau, ich habe ihr gesagt, dass ich das verstehen muss und sie das so formulieren soll, wie für jemanden, der keine Ahnung davon hat und das dann so auf Anhieb versteht. Und ich hoffe und ich glaube, beziehungsweise weiß, dass uns das sehr gut gelungen ist, diesen Mix da zu finden. Und ja.
Das glaube ich auch. Es hört sich richtig gut an. Ich freue mich sehr drauf. Ich wünsche auf jeden Fall wahnsinnig viel Erfolg mit dem Buch, was du sowieso haben wirst. Aber werden wir natürlich auch nochmal kräftig promoten. Finde ich cool. So ein richtig autobiografisches Edutainment. Ich glaube, da hat man auch Spaß beim Lesen. Ne? Wir lesen ja teilweise auch, so wie du schon sagst, so Nachschlagwerke, wo du dann auch am Ende eigentlich rauskommst, dein Schädel raucht, denkst dir, ja gut, und jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, Kiki, wir kommen an ein Ende. Wir haben auf jeden Fall unsere Zeit genutzt, unsere schönen, wie immer, wir halten uns, versuchen uns immer an 35 Minuten zu richten. Ne? Das weiß jeder, der unseren Podcast hört. Wir haben es ungefähr mal wieder geschafft. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Es waren tolle Dinge dabei, die, glaube ich, auch Praxishilfe für Betroffene hier bietet. Und ja, jetzt gebe ich dir die Abschlussworte, da darfst du noch was sagen und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns.
Ach ja, das ist ja lieb. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr bis hierhin gehört habt. Und ja, vielleicht nochmal abschließende Worte von mir, dass wenn du auch unter Darmbeschwerden leidest, egal ob du einen Reizdarm hast oder irgendeine andere Darmerkrankung, du bist nicht allein damit. Ganz, ganz vielen anderen Menschen geht es auch so wie dir. Trau dich offen darüber zu sprechen, trau dich aus deiner Komfortzone raus, denn es wird sich lohnen und du wirst merken, dass mit einer offenen Kommunikation da schon, ja, dass man einfach viel besser damit umgehen kann. Und ja, ich drück euch. Ich drück dich. Virtuell.
Bis ganz, ganz bald. Tschüssi.